Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Unsere Themen heute. Wir stellen eine neue Methode vor, pestizidbelastetes Abwasser aus dem Weinbau zu reinigen. Ein umweltschonendes Verfahren. Überfällig oder unsinnig? Das Atomkraftwerk Fessenheim im Osten Frankreichs geht heute Nacht vom Netz. Was wird aus Europas Green Deal, wenn Deutschland übermorgen die Ratspräsidentschaft übernimmt? Volle Lager. Die deutsche Altkleiderindustrie ist überfordert. Und am besten ein hoher Lichtschutzfaktor. Im Verbrauchertipp geht es um Sonnenschutz für Kinder. Der Weinbau prägt die Großregion Oberrhein, also die Pfalz, Baden und das französische Elsass, die Region Grand Est. Und dort, genauer gesagt an den Universitäten Koblenz-Landau, Straßburg und der Hochschule Offenburg, haben Forschende eine innovative Methode zur Reinigung pestizidhaltiger Abwässer entwickelt. Weinbauern besprühen ihre Trauben zum Beispiel mit Antipilzmitteln, damit sie nicht faulen. Das neue Verfahren macht Rückstände aus Spritzen und Tanks unschädlich. Photo Pur heißt der Prototyp der Neuentwicklung und Anke Petermann hat ihn sich an der Universität Koblenz-Landau zeigen lassen.
Ja, vielleicht schalte ich das Gerät einfach mal an und dann erkläre ich Ihnen, wie das Ganze funktioniert.
Frank Seitz, Projektleiter am Institut für Umweltwissenschaften an der Universität Koblenz-Landau, drückt den Knopf am Photokatalysator-Prototypen. Der steht im Vorraum der kleinen Ökotoxologie-Firma, die Seitz als universitäre Ausgründung gemeinsam mit Forscherkollegen betreibt. Der Prototyp ist wenig kleiner als ein Smart. Im grellvioletten Licht zu sehen, 4 Glasröhren, in denen Wasser über eine schwarze Substanz läuft, also ein chemischer Reaktor.
Hier findet die Reaktion im Endeffekt statt. Das heißt, hier wird das Abwasser drüber geleitet mit einer bestimmten Fließgeschwindigkeit und kann dann dort mit dem Photokatalysator reagieren. Das heißt, der Photokatalysator, der gibt reaktive Sauerstoffspezies unter Einwirkung von dem UV-Licht ab.
Also sauerstoffhaltige Moleküle.
Und diese reaktiven Sauerstoffspezies mineralisieren dann über die Zeit hinweg das Pflanzenschutzmittel in dem Abwasser.
Und machen damit die Fungizidrückstände, zum Beispiel vom Antipilzmittel Myclobutanil, unschädlich. Genauso Reste von Insektiziden und Herbiziden, also Unkrautvernichtungsmitteln. Übrig bleiben Wasser und Kohlenstoffdioxid als Abbauprodukte. Als Photokatalysator wird Titandioxid genutzt. Das sitzt auf einem metallbasierten Trägermaterial. Frank Seitz deutet auf die Röhren.
Das hat eine schwammartige Struktur. Es ist, um die Oberfläche möglichst groß zu halten, damit eben eine Durchdringung von einerseits dem Wasser und andererseits auch dem UV-Licht gewährleistet ist, damit eben dann eine maximal große Oberfläche für eine Reaktion gegeben ist.
Eine chemische Reaktion, die das konventionelle Verfahren, pestizidbelastete Abwässer aus dem Weinbau zu klären, zumindest in Teilen ersetzen könnte. Weil die chemisch belasteten Abwässer nicht in die Kanalisation und in die angeschlossenen kommunalen Kläranlagen gelangen dürfen, müssen Winzer ihre Spritzen und bis zu 1200 Liter fassenden Tanks für die Spritzbrühe nach dem Einsatz direkt reinigen. Das geschieht mit Hochdruck auf einem betonversiegelten Platz beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, DLR, in Neustadt an der Weinstraße. Dort wird das pestizidbelastete Waschwasser aufgefangen.
Das Wasser wird danach aufgearbeitet in einem, also wir nennen es Biobett, aber Sie können sich das als ein großes Beet tatsächlich vorstellen. Und in diesem Beet befindet sich eben Weinbergsboden, weil dort sitzen die Mikroorganismen drin, die eben auch an die Pflanzenschutzmittel gewöhnt sind.
Erläutert Christine Tisch vom DLR Rheinpfalz.
Das Wasser wird dann über diesem Beet verrieselt, also wohl dosiert und über die Zeit. Und Pflanzen, die darauf wachsen, verdunsten das Wasser und die Mikroorganismen, die in dem Boden sitzen, die bauen eben die Wirkstoffe ab.
Doch das Substrat im Biobett kann sich erschöpfen. die Reinigungsleistung nachlassen. Anders der Photokatalysator, dessen Leistung bleibt stabil. Das nötige UV-Licht für den Wirkstoffabbau kann Sonnenlicht liefern und das Gerät lässt sich mit Photovoltaikmodulen energieautark betreiben. Insofern kann Photopur, wenn es in Serie geht, Winzern eine schnelle, umweltschonende Methode liefern, pestizidbelastetes Waschwasser aufzubereiten. 1 Million Euro an Fördermitteln dafür teilt sich der Europäische Fonds für regionale Entwicklung mit den Wissenschaftsministerien Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie der französischen Region Grand Est. Gedacht ist, so Frank Seitz,
dass wir hier mit dieser Behandlungsmethode nicht nur Pflanzenschutzmittel abbauen können, sondern ganz generell auch andere organische Substanzen, wie zum Beispiel auch Pharmazeutika.
Insofern denke ich, sind unterschiedliche Größen und unterschiedliche Reinigungsmengen durchaus möglich und auch machbar und auch gewünscht.
Ergänzt Andreas Kortekamp, Leiter der Phytomedizin am DLR Rheinpfalz, während die Kühlung des Geräts anspringt. Noch in diesem Jahr wollen sich die Photopur-Beteiligten zu einem Technologietransferkonsortium zusammenschließen. Ziel ist, den Prototypen zum alltagstauglichen Reinigungsgerät für Winzer, Landwirte und Gärtner weiterzuentwickeln.
Pestizidbelastetes Waschwasser aus dem Weinbau kann dank einer neuen Methode umweltschonend gereinigt werden. Dieselbe Region, ein anderes Thema. In der kommenden Nacht wird der zweite Block des französischen Kernkraftwerks Fessenheim abgeschaltet. Und das bedeutet das endgültige Aus für die Stromproduktion dort. Atomkraftgegner, vor allem aus den angrenzenden Regionen in Deutschland, hatten die Schließung jahrelang gefordert. In Frankreich gibt es eine andere Haltung zur Kernkraft. Aber nun geht der dienstälteste französische Atomreaktor für immer vom Netz. Ulrike Liskowski berichtet.
Auf diesen Tag haben die Menschen in Südbaden lange gewartet. Das AKW Fessenheim, direkt hinter der deutsch-französischen Grenze, ist Geschichte. Atomkraftgegner haben es seit seinem Bau vor 43 Jahren beharrlich bekämpft. Frankreichs ältesten Pannenreaktor endlich abschalten, das hat besonders die deutsche Seite gefordert. Auch Freiburgs Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.
Jetzt hatten wir in den letzten Jahren 10 verschiedene Ankündigungen, dass das Kernkraftwerk vom Netz geht. Da ist es natürlich schon eine Riesenerleichterung, dass es jetzt endgültig soweit ist und dass es jetzt wirklich kein Vertun mehr gibt. Das ist schon ein historisches Ereignis.
Einen historischen Fehler nennen es die anderen auf einem Banner am Zaun des Atomkraftwerks. In den Dörfern rund um Fessenheim sind viele wütend über die Schließung. Die Gemeinden dort haben vom AKW profitiert. Nun gehen Arbeitsplätze verloren, Millionen an Steuereinnahmen und Kaufkraft. Dabei sei das AKW doch sicher und sauber, sagt die französische Gewerkschaftsvertreterin Anne Laszlo.
Die Schließung unseres Kernkraftwerks ist ein völliger Unsinn aus wirtschaftlicher Sicht natürlich, aber auch aus ökologischer Sicht. Ich hoffe sehr, dass wir endlich mal mit der Hexenjagd gegen Kernenergie aufhören.
Dass Deutschland die Schließung der Reaktoren in Fessenheim gefordert und gleichzeitig selbst neue klimaschädliche Kohlekraftwerke in Betrieb genommen hat, ärgert viele Elsässer. Frankreich setzt, anders als Deutschland, weiter auf Atomkraft. Es hat ohne Fessenheim noch 56 Reaktoren in Betrieb, einen weiterhin im Bau und den höchsten Atomstromanteil weltweit. Er soll bis 2035 sinken, auf dann immer noch 50%. Mit der Stilllegung von Fessenheim kommt in Frankreich also noch nicht die Energiewende. Michael Schneider, Energieexperte und Herausgeber eines Jahresberichts zur Lage der Atomkraft weltweit.
Zunächst einmal werden die ältesten Reaktoren abgestellt, weil es immer teurer wird, sie zu betreiben. Also das ist noch kein Atomausstieg. Allerdings ist es klar, dass die Atomkraft heute nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass der größte Atomkraftbetreiber, die staatliche EDF, heute mit über 40 Milliarden verschuldet ist, dann ist es eindeutig, dass es auch in Frankreich problematisch werden wird, diese Industrie künstlich am Leben zu erhalten.
Im Elsass beginnt sie jetzt, die Zeit nach der Atomkraft. Doch die Gemeinde Fessenheim sieht keinerlei Perspektive, fühlt sich von Paris im Stich gelassen. Denn bislang gibt es nur vage Ideen für einen deutsch-französischen Industriepark, der die Region neu beleben soll. Von grünen Energieprojekten ist die Rede. Der AKW-Betreiber ÖDF hat andererseits eine Recyclinganlage für alte AKW-Bauteile vorgeschlagen, ein sogenanntes Technocentre. das polarisiert. Axel Mayer, langjähriger Anti-AKW-Aktivist.
So ein Technocentre wird im Prinzip von der französischen und von der deutschen Umweltbewegung abgelehnt, weil diese Technologie wäre sinnvoller, das an jedem Atomkraftwerk direkt zu machen. Also nicht diese ganzen radioaktiven Teile durch das Land zu karren und nach Fessenheim zu bringen, sondern da gibt es dezentrale Möglichkeiten.
Der eigentliche Abriss des AKWs soll in 5 Jahren beginnen und dann mindestens 15 Jahre dauern. Am gefährlichsten bleiben vorerst die Brennelemente. Sie werden in den kommenden 3 Jahren abtransportiert. Und eine große Frage ist weiter ungelöst. Wohin mit dem Atommüll? Für die Endlagerung hat weder Frankreich noch Deutschland eine Antwort.
Der erste Reaktor in Fessenheim wurde im Februar abgeschaltet. Der zweite wird heute Nacht stillgelegt. Und damit ist die Stromproduktion in Fessenheim Geschichte. Übermorgen übernimmt Deutschland für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Die große Aufgabe heißt Europäischer Green Deal, grünes Wirtschaften. Die klima- und umweltpolitischen Herausforderungen sollen als Chancen begriffen werden, die Weichen für die weitere Entwicklung mit Rücksicht auf Natur und Ressourcen zu stellen. Was gut klingt, wird wohl nicht so einfach umzusetzen sein. Und das liegt auch an der Corona-Krise. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Bevor das Coronavirus Europas Wirtschaft in Schockstarre versetzte, stand ein anderes Thema ganz oben auf der Brüsseler Agenda. Der Green Deal. Der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft sollte das Vorzeigeprojekt von Ursula von der Leyen werden. Die Pläne lagen fertig in den Schubladen des Brüsseler Klimakommissars Frans Timmermans. Aber dann bekam der Niederländer immer mehr Protestmails von Industrievertretern aus ganz Europa. Der Tenor, in der Corona-Krise müsse der Klimaschutz pausieren. Timmermans konterte.
Wenn wir aus dieser Krise rauskommen wollen, dann müssen wir viel, viel investieren. Das wird auch zu mehr Schulden führen. Wer wird denn diese Schulden tragen? Das sind doch unsere Kinder und Enkelkinder. Was für eine Welt bieten wir dann unsere Kinder und Enkelkinder an, wenn wir sagen, ihr bekommt extra Schulden, aber keine saubere Welt.
Der Klimakommissar will verhindern, dass jetzt Milliarden in den Wiederaufbau der alten Wirtschaft Stand vor Corona gesteckt werden. Stattdessen soll gefördert werden, was klimafreundlich ist. Erneuerbare Energien, saubere Technologien und ganz konkret flächendeckende Ladenetze für Elektrofahrzeuge in ganz Europa und die energetische Sanierung von Häusern und Wohnungen.
Der Green Deal ist unsere Wirtschaftsstrategie. Das ist nicht etwas Schönes, was man dann hinzufügt. Das ist etwas Notwendiges, damit wir unsere Wirtschaft von Anfang an gut gestalten. Wir dürfen nicht diesen Riesenfehler machen, dass wir in einer Wirtschaft investieren, die nicht nachhaltig ist. Da müssen wir die umbauen und dann haben wir kein Geld mehr für diesen Umbau.
Dabei hofft Timmermans auf die Unterstützung aus Deutschland. Aber aus Berlin kommen vor der Ratspräsidentschaft widersprüchliche Signale. Die Bundeskanzlerin spricht sich zwar dafür aus, den Klimaschutz mitzudenken, wenn die Milliarden verteilt werden. Aber gleichzeitig kommen aus ihrer eigenen Partei ganz andere Töne.
Schon für die Wirtschaft in Bestform, also vor der Corona-Krise, war der Green Deal eine gigantische Herausforderung. Und jetzt nach dem Aderlass der Corona-Krise ist das jetzt schlichtweg nicht mehr finanzierbar. Weder für die Wirtschaft noch für die EU und ihre Mitgliedstaaten. Die Kassen sind leer.
Das sagt Markus Pieper, CDU-Politiker aus dem Münsterland und Mitglied im mächtigen Industrieausschuss des Europaparlaments. Die Nachricht vom 750 Milliarden Aufbauprogramm ist für die Lobbybranche in Brüssel wie ein Adrenalinschub. Alle wollen ein möglichst großes Stück vom Kuchen herausholen, wenn es an die Verteilung der Corona-Hilfsgelder geht. Gleichzeitig wollen viele verhindern, dass die Hilfsgelder an Umweltauflagen geknüpft werden. Europas Autohersteller laufen Sturm gegen strengere CO2-Werte. Die Agrarindustrie schlägt Alarm gegen Reformen. Als die Plastikbranche die Corona-Krise nutzt, um das Verbot von Einwegverpackungen wieder rückgängig zu machen, da platzt Klimakommissar Timmermans der Kragen.
I really did not appreciate some people writing to me.
Es hat mir überhaupt nicht gefallen, dass die Leute mir schreiben und das Verbot von Einwegverpackungen aus Plastik jetzt wieder stoppen wollen, weil die angeblich im Gesundheitswesen gebraucht werden.
There was no relationship between the two.
Der Green Deal, eine Riesenaufgabe für die deutsche Ratspräsidentschaft im bevorstehenden Halbjahr. Das Textilrecycling steht vor dem Kollaps, so Martin Wittmann vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Der Verband hat vorige Woche eine Studie veröffentlicht und die zeigt, dass in Deutschland in den vergangenen 5 Jahren viel mehr Altkleider gesammelt wurden als zuvor. Auch weil viele ihre Kleiderschränke ausgemistet haben, als das öffentliche Leben im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie wochenlang stillstand. Die Kleiderannahmestellen sind überfordert und die Absatzmärkte eingeschränkt. Pia Behme.
Volle Altkleidercontainer und gefüllte Müllsäcke, die sich davor stapeln. Während des Corona-Shutdowns haben viele Organisationen und Betriebe deutlich mehr Kleiderspenden erhalten. So viel, dass einzelne Altkleidercontainer abgebaut oder geschlossen werden mussten. Der Grund? Die Lager sind voll.
Das Problem hält eigentlich weiterhin an.
Thomas Ahlmann ist Geschäftsführer des Dachverbands Verwertung, einem Zusammenschluss gemeinnütziger Kleidersammler und Verwerter. Dass die Lager voll sind, liegt nicht allein an dem erhöhten Spendenaufkommen.
Unser Hauptproblem waren ja vor allem die Absatzmärkte. Das heißt, sämtliche Secondhand-Shops in Deutschland, Westeuropa, Osteuropa, aber auch weltweit waren geschlossen.
In Sortieranlagen in Deutschland entscheidet sich der weitere Weg der Kleidungsstücke.
Wenn Sie einen durchschnittlichen Altkleidersack nehmen, dort haben Sie ca. 50-60% der Textilien, die noch wirklich Secondhand-fähig sind, also tragbar sind. Und davon werden lediglich unter 10% hier in Westeuropa für Secondhand-Bekleidung genutzt, weil einfach die Nachfrage nicht größer ist und der Rest wird dann eben exportiert.
Die meisten der Sortieranlagen standen in den vergangenen Wochen still, weil auch der Export stillstand. Daher die vollen Lager in Deutschland, sagt Thomas Ahlmann.
Also es gibt weltweit eine große Nachfrage nach Secondhand-Bekleidung aus Deutschland. Die Hauptabnehmerregionen sind eigentlich die Länder in Osteuropa, aber auch Länder in Afrika wie zum Beispiel Tansania oder Kamerun.
In ostafrikanischen Ländern wie Kenia, Uganda und Tansania ist Secondhand-Kleidung ein bedeutender Wirtschaftszweig. Im Jahr 2015 importierte Ostafrika Altkleider und Schuhe in einem Wert von 151 Millionen US-Dollar. Das meiste davon aus Europa und den USA. Seit Ende März gibt es in Kenia ein Importverbot von Secondhand-Kleidung. Die Altkleider aus Deutschland kommen in das Land also nicht mehr rein. Die kenianische Regierung begründet das Verbot mit dem gesundheitlichen Risiko. Das Coronavirus könne sich über die gebrauchten Textilien aus Europa übertragen.
Diese Argumentation wird von vielen Stellen hier durchaus kritisch gesehen,
sagt Maren Diale-Schellschmidt. Sie ist Delegierte der Deutschen Wirtschaft für Ostafrika mit Sitz in Nairobi.
Weil die meisten Altkleidercontainer schon auch desinfiziert, die Kleidung wird, bevor sie kommen. Aber das ist natürlich auch ein politisches Thema.
Politisch, weil ein Importverbot von Secondhand-Kleidung seit mehreren Jahren im Raum steht. Der lokale Textilmarkt soll so unterstützt und unabhängig vom Westen werden. Eigentlich hatten 5 ostafrikanische Staaten das Verbot 2015 bereits beschlossen. Dann wurde es auf Drängen der USA wieder gekippt. Die Corona-Krise scheint der kenianischen Regierung nun die Möglichkeit zu geben, ihr Vorhaben umzusetzen. Zum Nachteil der Kleinhändlerinnen und Händler, sagt Diale Schellschmidt.
Die Einschränkung, also die Reduzierung der Einfuhr, gibt weniger Leuten die Möglichkeit, günstige Altkleider zu verkaufen und auch zu kaufen. Für die ärmeren Bevölkerungsschichten ist das ein großes Problem.
Das Importverbot soll laut kenianischer Regierung aufgehoben werden, sobald die Corona-Krise vorbei ist. Textilfirmen fordern dagegen einen permanenten Einfuhrstopp. Ria Anasetschpal ist Designerin aus Kenia. Sie gründete vor 3 Jahren das nachhaltige Label Lilebear mit Sitz in Nairobi.
Der Altkleidermarkt bedient einen Teil der Branche, den wir lokalen Designer nicht bedienen können. Ich spreche von den Menschen, die nicht viel verfügbares Einkommen haben und wenig für Kleidung ausgeben können. Andererseits haben wir eine wachsende Mittelschicht und auch wohlhabende Menschen, die Secondhand kaufen. Da wird es dann für uns interessant.
Als Unternehmerin und Designerin muss Ria die Masse an importierten Altkleidern aus Europa und den USA mitdenken. Gibt es einen Markt für ihre Produkte? Kann sie die Textilien recyceln und wiederverwenden? Viel von dem, was in Kenia ankommt, ist für sie nicht mehr brauchbar. Sie sieht das Importverbot als Chance.
Der Markt scheint überfordert zu sein, weil einfach zu viele Kleidungsstücke in Umlauf sind. Und das Importverbot könnte eine Möglichkeit für uns sein, zu überprüfen, ob diese Ressourcen nutzbar und verkaufsfähig sind oder nicht.
Deutschland war im Jahr 2016 auf Platz 3 der Altkleiderexporteure weltweit. Wenn es auf lange Sicht schwieriger wird, die gebrauchten Textilien zu verkaufen, könnte es sein, dass die Entsorgung für Bürgerinnen und Bürger irgendwann kostenpflichtig wird, sagt Thomas Fischer vom Fachverband Textilrecycling. Altkleider abgeben kann man zurzeit weiterhin. Man sollte sich allerdings vorher bei den Annahmestellen informieren, ob und wie viel abgegeben werden kann. Im Zweifelsfall muss die Kleidung erstmal zu Hause bleiben.
Die Krise der Altkleiderbranche beschrieb Pia Behme.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sonne, Sandkasten, Schutzcreme. Kinderhaut ist besonders empfindlich und braucht immer guten Sonnenschutz. Die Stiftung Warentest hat Cremes, Lotionen und Sprays speziell für Kinder getestet. Und Dieter Nürnberger hat die Ergebnisse im Verbrauchertipp zusammengefasst.
Hautkrebs gehört in Deutschland inzwischen zu den häufigsten Krebsarten. Und die Zahl der neu diagnostizierten Fälle steigt seit Jahren kontinuierlich an. Mit der Strahlung der Sonne ist deshalb nicht zu spaßen, sagt Swantje Waterstraat von der Stiftung Warentest. Eltern sollten deshalb besonders den Schutz ihrer Jüngsten im Blick haben.
Babys im ersten Jahr bleiben am besten grundsätzlich im Schatten. Kleinkinder unter 3 Jahren sollten auch nur kurz und gut geschützt in die Sonne und auf jeden Fall nicht zwischen 11 und 15 Uhr, also so in der Mittagszeit, wenn die UV-Strahlung besonders intensiv ist. Und dann sollte man auch darauf achten, wenn sie dann in der Sonne sind, dass sie nicht nur mit einem Sonnenschutzmittel geschützt sind, sondern auch mit Kleidung, also mit einem Hütchen, am besten auch mit einem T-Shirt, was die Schultern bedeckt.
Für Kleinkinder sollte ein Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor gewählt werden.
Mindestens Faktor 30. Helle Hauttypen und Urlauber im Süden, am Meer oder auch in den Bergen, wo die UV-Strahlung intensiver ist, brauchen stärkeren Schutz, also auch gern 50 oder 50 plus.
Fast alle der 17 getesteten Sonnenschutzmittel für Kinder schützen zuverlässig vor UV-Strahlen, wobei sich der Sonnenschutzfaktor stets auf die kurzwelligen UVB-Strahlen bezieht.
Die UVA-Strahlen, die dringen tiefer in die Haut ein und werden für frühzeitige Faltenbildung und Hautalterung verantwortlich gemacht. Und die UVB-Strahlen, die sind eben für einen Sonnenbrand verantwortlich. Langfristig können aber beide Sonnenstrahlenarten Hautkrebs verursachen und deswegen ist eben wichtig, dass ein gutes Sonnenschutzmittel vor UVA und UVB schützt.
16 der 17 Produkte hielten den deklarierten Sonnenschutzfaktor ein. Ebenso war der UVA-Schutz garantiert. Ausgerechnet die mit Abstand teuerste Sonnencreme im Test, ein Naturkosmetikprodukt von Eco Cosmetics für 44 Euro, patzte hier allerdings, Urteil der Warentester, mangelhaft. Unterschiede gibt es zudem bei der Feuchtigkeitsanreicherung und der Anwendung. Einige der Sonnenschutzmittel lassen sich leichter auftragen als andere und ziehen schneller ein. Die Warentester untersuchten die Sonnenschutzmittel auch auf spezielle UV-Filter. Auf Hawaii werden einige dieser chemischen Inhaltsstoffe ab 2021 sogar verboten, da sie eine Gefahr für Meereslebewesen, besonders für Korallen, darstellten. Doch lediglich in einem Testprodukt wurde beispielsweise Octinoxat als UV-Filter nachgewiesen. Es kann das Hormonsystem bei Meereslebewesen beeinflussen.
Das Alfred-Wegener-Institut für Meeresforschung schließt eine lokale Gefährdung in den Tropen nicht aus, ist aber dennoch der Meinung, dass andere globalere Faktoren, wie zum Beispiel die Überdüngung, globale Erwärmung und auch die Versauerung der Ozeane, weitaus problematischer sind für die Meereslebewesen als lokal eingebrachte Sonnenschutzmittel am Strand.
Von 17 Testprodukten bekamen 15 eine mindestens gute Gesamtbewertung. Und vorn lagen 4 günstige Sonnenschutzmittel vom Discounter. Warentesterin Swantje Waterstraat.
Die Sonnensprays von Rossmann und Aldi, die Sonnenmilch von Müller und die Sonnencreme von Lidl. Und die kosten im Schnitt 2 Euro pro 100 Milliliter, sind also sehr günstig.
Übrigens, auf Werbeaussagen wie wasserfest oder auch die Bezeichnung Anti-Sandspray sollten Verbraucher nicht viel geben. Um ausreichenden Schutz zu gewährleisten, sei es ohnehin wirkungsvoller, nach dem Baden nachzucremen. Und der Sand bleibe auf jeden Fall auf der Haut kleben, egal was auf der Flasche stehe.
Soweit der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Die Präsidentschaftswahl in Polen und die Kommunalwahlen in Frankreich. Mehr aus beiden Ländern hören Sie gleich in den Informationen am Mittag mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Und das war Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.